HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu ganz herzlich Rosemarie Zuchelt. Herzlich willkommen zu einem Tag in Belgien.
Noble Belgique, ô mer chérie.
Belgien ist ein kleines Land, aber auch ein sehr kompliziertes Land. Wir haben drei offizielle Sprachen: Niederländisch, Französisch und ein bisschen Deutsch.
O liebes Land, o Belgiensee.
Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir Ostbelgier uns aus den verschiedenen Kulturen so das Beste rauspicken.
Comics sind so wichtig für Belgien, genau wie René Magritte, Schokolade, Pommes und Bier.
Wieso jetzt diese Farben hier, die belgische Flagge? Also so weiß man, dass der schnellste Cowboy der Welt ein Belgier ist.
Oh, dierbar Belgien, oh, heilig Land der
Wahr. Meine Muttersprache ist Niederländisch, aber ich singe auch niemals auf Niederländisch. Niederländisch finde ich auch sehr schwer, aber das ist meine Muttersprache.
In der Tat belgische Verhältnisse. Es geht halt nicht so richtig zusammen. Auch politisch geht's in ganz andere Richtungen. Flandern eher konservativ, Rechtspopulisten sehr stark, die Wallonie eher nach links orientiert. Das ist eine schwierige Gemengelage.
Eine schwierige Gemengelage also in Belgien. Seit den Wahlen im Mai kämpft man dort um eine neue Regierung. Eine Neuauflage der alten ist nicht möglich, denn die Nationalkonservativen fordern gerade mal wieder, den Staat zu einer Konföderation auszubauen. Und damit heizen sie den alten Konflikt zwischen Flamen und Wallonen an. Ja, und dann ist da ja auch noch die EU, deren politische Führung zu großen Teilen in Brüssel beheimatet ist. Ein Hort der Harmonie ist die eigentlich nie, aber die derzeitige Auseinandersetzung um die Juncker-Nachfolge schlägt da selbst für Brüsseler Verhältnisse ungeahnte Wellen. Aber es gibt auch das andere Belgien mit seinen Museen, seiner Landschaft, seinen Quartiers mit internationalem Flair. Und es gibt seine Nationalheiligtümer, Fritten und Schokolade. Genauer die Praline. Mit der versüßen wir uns erstmal, bevor wir uns auch den unerfreulicheren Dingen zuwenden, den Einstieg in die Sendung.
This is called Fruity Almond.
Fruity Almond?
Yes.
Wow. Oh yeah. What do you think about Nutella?
It's a nice product.
Nutella ist okay, aber man kann so viel bessere Dinge kaufen.
Zum Beispiel diesen Mandel-Himbeer-Aufstrich von Chocolatier Frédéric Blondel. Der Belgier hat eine kleine Fabrik in Beauforde, Westflandern. Hier gibt es nur zwei Straßen mit einer Handvoll Häuser. Vier Angestellte arbeiten für den Schokoladenmeister. Alle stecken in weißen Kitteln und Plastikhandschuhen. Weiße Hauben verdecken ihre Haare. Blondel steht oft noch selbst an den Töpfen und experimentiert. Im Hintergrund rattert eine alte Maschine, ein Liebhaberstück von 1963. Sie kommt sogar aus Deutschland. Mit ihr stellt er noch so manche seiner Schokoladenklassiker wie die Milch-Schoko-Mandelpraline her. Der 43-jährige Blondel ist ein Schokoladenzauberer. Kreationen mit einem Hauch von schwarzem Kardamom, chinesischem Tee oder sogar Basilikum entstammen seiner Fantasie. Als gelernter Spitzenkoch weiß er, was im Mund zusammenpasst. Doch das Kochen hat er für die Schokolade schon vor 17 Jahren aufgegeben.
A lot of people ask me why you change it. I always compare with the beautiful woman.
Viele Leute fragen mich, warum hast du den Beruf gewechselt? Ich vergleiche es immer mit einer schönen Frau. Wenn du dich verliebst, warum verliebst du dich? Kann man es erklären? Wirklich erklären? Ich kann nicht wirklich erklären, warum ich vom Kochen zur Schokolade gewechselt habe. Die meisten meiner Freunde haben gesagt, du bist doch verrückt, so ein guter Koch. Und dann gibst du das auf für Pralinen.
Most of my friends said that to me.
Schon hier wird klar, der Vater zweier Kinder mit dem Lockenkopf ist mit Leidenschaft dabei. Deshalb schaltet er seinen Empfänger für gute Ideen nie aus. Auch nicht bei einem romantischen Abendessen. Wenn sein Gericht mit Basilikum gewürzt ist und er noch den Geschmack des Rotweins auf der Zunge hat, dann kann daraus durchaus eine Pralinenidee entstehen. Aber seine Fähigkeit kommt nicht von ungefähr.
To create chocolate, to create good food,
um Pralinen zu kreieren, um gutes Essen zuzubereiten. Ich glaube, alles beginnt am Anfang, in der Kindheit, deine Ausbildung, was du gesehen hast, was du geschmeckt hast, was deine Eltern dir gegeben haben. Ich hatte das Glück, zu Hause viele gute Dinge von hoher Qualität zu essen. Und das ist wie eine Infusion für deinen Körper. Und dann vermischt sich alles, im Kopf, im Körper. Und wenn du dann in die Fabrik gehst, um eine neue Praline herzustellen, ist alles schon ganz klar.
And when you go into the factory to create a new chocolate, everything is like already clear.
Was für ihn sonnenklar ist, ist für andere eine hohe Kunst. In manchen Ecken der Halle entdeckt man neue Kreationen. Diese hat er für ein Londoner Hotel entworfen. Dunkle Pralinen mit kleinen Plastikröhrchen darin. Gefüllt sind sie mit Alkohol. Eine Art Schokococktail.
Wenn man eine Party schmeißt, kann man doch auch Pralinen anbieten. Wie ein Mojito.
Heute gibt es allein in Brüssel mehr als 40 Chocolatiers.
Tja, und jeder ist eine Schokoladensünde wert. Eva-Marie Günzler und die perfekte belgische Praline. Ja, und damit begrüße ich in unserem Brüsseler Studio unseren ARD-Korrespondenten Alexander Göbel, der uns durch die heutige Sendung begleiten wird. Guten Abend, Herr Göbel.
Schönen guten Abend.
Herr Göbel, Schokolade ist auch Seelennahrung. Gibt es Vermutungen, wie viele Pralinen die an der Kür des neuen EU-Kommissionspräsidenten Beteiligten derzeit verputzen?
Also wenn Schokolade Nervennahrung ist und die Ausschüttung von Glückshormonen anregt, dann bräuchten wir in der Tat eigentlich ganz dringend Tonnen von Pralinen. Hier und auch im Europaparlament in Straßburg am Sitz dort, damit nämlich das gelingt, was gelingen soll, was gelingen muss, was sich aber eben als sehr schwierig herausstellt, eben angesichts der Personalie Ursula von der Leyen Mehrheiten zu organisieren, mit ihr eine Kommissionspräsidentin zu wählen. Da ist sehr viel Geschick gefragt in diesem Nervenkrieg. Aber wichtig auch und damit eben eine Krise zwischen den wichtigsten Institutionen abzuwenden ist noch, zwischen Rat, Kommission und Europaparlament.
Sie sagen, die Stimmung war natürlich beim Europaparlament erstmal sehr schlecht. Sie waren ja in Straßburg, als der Name Ursula von der Leyen fiel, oder?
Genau, also der Gipfel vom Sonntag noch, von 30. Juni, der lief ja bekanntlich dann die ganze Nacht, auch den nächsten Morgen noch, dann nochmal vertagt auf den Dienstag. Da liefen in Brüssel erstmal alle nervös über die Flure, da wurde diskutiert, spekuliert, da ging es auch um die Spitzenkandidaten noch, Manfred Weber von der EVP oder eben Frans Timmermans, der Sozialdemokrat, die waren da noch im Rennen. Wir sind dann Dienstagmittag nach Straßburg gefahren mit Kollegen hier aus dem ARD-Studio Brüssel zur eigentlich konstituierenden Sitzung des Europaparlaments am Mittwoch. Da sollte ja auch der neue Parlamentspräsident gewählt werden, wurde ja dann auch. Und unterwegs im Auto, da gab es dann über Twitter dann die Entscheidung, Kandidatin für die Kommission, für den Kommissionsvorsitz Ursula von der Leyen. Und da waren die Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans und auch die Kandidatin der letzten Minute sozusagen, Margrethe Vestager, die dänische Wettbewerbskommissarin von den Liberalen. Die sollten zumindest für das Spitzenamt dann leer ausgehen. Das war ein richtiger Showdown, salopp gesagt. Da habe ich schon gespürt, oh, das ist auch für die abgehärteten Brüssel-Profis was Besonderes. Wir sind direkt in Straßburg ins Parlament und dieser Frust war wirklich mit Händen zu greifen. Bei der EVP wusste man nicht, ja, wir haben ja für Manfred Weber gekämpft. Was ist denn jetzt? Vor allem die Sozialdemokraten waren aber wirklich stinksauer. Das war schon auch eine skurrile Situation. Wir hatten ein Interview vereinbart mit dem Sprecher der deutschen Sozialdemokraten, Jens Geier. Und in einem Restaurant im Europaparlament in Straßburg haben wir uns getroffen. Und ausgerechnet auf diesem Tisch, an dem wir ihn da empfangen haben, da standen leere Champagnerflaschen auf dem Tisch. Die waren definitiv nicht von der SPD, weil Jens Geier natürlich überhaupt nicht nach Feiern zumute war.
Ja, Jens Geier, sozusagen der Chef der deutschen Sozialdemokraten, beim Europaparlament. Der hat ja auch ein Papier verfasst, in dem er sozusagen seinen Kollegen klar macht, warum Ursula von der Leyen für diesen Posten, also für den des EU-Kommissionspräsidenten, völlig ungeeignet ist. Es gab ziemlich viel böses Blut. Wie wird das denn in Brüssel und Straßburg gesehen?
Also schon auch mit viel Empörung, weil sich die deutschen Sozialdemokraten da wirklich sehr stur verhalten. Die werden kommende Woche ja definitiv gegen Frau von der Leyen stimmen. Und ihr Nein wird weniger der Person von Frau von der Leyen gelten und ihrer Politik, sondern mehr dem, wie sie das sehen, einem Verrat an diesem Spitzenkandidatenverfahren. Sie wollen eben ein Zeichen setzen, dass sie das Verfahren noch nicht aufgegeben haben, dass sie am Anspruch festhalten, wie sie selbst sagen, Europa zu demokratisieren und zu parlamentarisieren. So sagt das eben der schon erwähnte Jens Geier, der Sprecher von den 16 deutschen SPD-Abgeordneten. Und er hat auch nochmal unterstrichen, dass es hier um Glaubwürdigkeit gehe und das Spitzenkandidatenprinzip sei eben das Versprechen, das alle großen Parteienfamilien den Wählern gegeben hätten. Und wir haben inzwischen auch sehr viel natürlich darüber diskutiert in den letzten Tagen. Leider ist eben dieses Spitzenkandidatenmodell eines, das sein Versprechen eigentlich gar nicht halten konnte.
Ja, es hat eben dieses Versprechen gegeben, demokratischer zu sein. Aber wenn man sich das genauer ansieht, also der Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber, wurde ja dann von Emmanuel Macron kassiert. Aber unabhängig davon, er konnte überhaupt nur in Bayern gewählt werden. In den anderen europäischen Staaten kannte man ihn womöglich gar nicht. Was ist daran jetzt demokratischer? Also, dass der Europäer den Eindruck hat, auch wirklich direkt den EU-Kommissionspräsidenten zu wählen?
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil natürlich dieses Prinzip dieses Spitzenkandidaten eine Erfindung sozusagen war. Es war eben früher eine ganze Menge leichter, wenn wir uns an die Zeit von vor 5 Jahren erinnern. Bei der letzten Europawahl, da gab es diese 2 starken Fraktionen, die EVP und die S&D, also die Sozialisten, / Sozialdemokraten. Die haben vereinbart, in 5 Jahren machen wir das sozusagen unter uns aus. Wir stellen Spitzenkandidaten auf. Jetzt haben wir aber 5 Jahre später das Problem, dass es gar keine dass es gar keine Mehrheiten gibt, die man noch so einfach sich beschaffen könnte für einen Spitzenkandidaten oder eben eine Spitzenkandidatin. Und vor dem Problem stand man eben seit der Europawahl, dass weder Manfred Weber noch Franz Timmermans da Mehrheiten haben organisieren können. Und am Ende gab es keine. Und dann hat der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, einfach gesagt, wir müssen die Verantwortung übernehmen. Im Vertrag von Lissabon steht nicht drin, dass wir uns für einen Spitzenkandidatenvorschlag entscheiden müssen. Und das ist eben auch nicht der Fall gewesen. Und deswegen sind die zur Tat geschritten. Diesen Salat hat sich sozusagen das Europaparlament selber eingebrockt. Und diese Suppe vielmehr, und die muss sie jetzt eben auslöffeln.
Alexander Göbel, Ursula von der Leyen, Sie haben es gesagt, ist von den Regierungschefs gesetzt worden, braucht aber die absolute Mehrheit im EU-Parlament. Gestern, vorgestern war sie in den einzelnen Fraktionen, was man da so hört. Das ist nicht eben glänzend für sie gelaufen, und ob sie es schafft, ist die Frage. Aber nochmal zum Verfahren, wie überhaupt der Name Ursula von der Leyen ja aufs Tapet kam. Also die Regierungschefs haben sich auf diesen Namen geeinigt. Und da ist dann immer sehr schnell ja von Postengeschacher und von Hinterzimmerdiplomatie die Rede. Ich weiß von Ihnen, dass Sie solche Worte in Zusammenhang mit der EU ärgern. Warum?
Ja, also es ist ja verständlich, dass viele Medien, auch viele Kolleginnen und Kollegen, auch von mir da einen Reflex bedienen, diesen Ärger der Menschen auf den Punkt bringen wollen, dass es da doch nicht eben diejenigen das Rennen machen, die uns alle als Spitzenkandidaten verkauft worden sind. Das Problem ist, das ist EU-Bashing, das trägt leider zu Vorurteilen bei, das ist Wasser auf die Mühlen genau derjenigen, die sowieso die Europäische Union als undurchsichtig ablehnen. Und das kann man natürlich jetzt an dieser Kandidatenauswahl nach der Europawahl gut festmachen. Es ist eben immer dann einfach, wenn es sozusagen manichäisch ist, gut gegen böse. Das ist eben aber bei der EU nicht der Fall. Das ist alles eine Sammlung von vielen, vielen Grautönen. Und die EU entzieht sich einfach vielen Erklärungsmustern, die wir jetzt zu kennen glauben, aus dem Bundestag. Die EU ist aber eine Organisation sui generis sozusagen. Es ist etwas, was es nirgendwo sonst gibt auf der Welt. Und es gibt eben auf der einen Seite das Europaparlament, auf der anderen Seite den Rat der Staats- und Regierungschefs, der Europäische Rat, das Parlament steht für die Union der Bürger, der Rat für die Union der Staaten. Beide sind an der Personalfindung beteiligt, so will das eben auch der Vertrag von Lissabon. Der Rat schlägt vor, es heißt im Lichte der Wahl in diesem Vertrag, das Parlament stimmt darüber ab und wählt. Das ist schwammig formuliert, aber es orientiert sich eben an den politischen Realitäten. Diesmal ist der Versuch eben im Parlament gescheitert, wie gesagt, eine Mehrheit zu finden für einen Spitzenkandidaten. Und Problem ist eben, dass eben dieses Fehlen von Mehrheiten erst dem Rat die Möglichkeit verschafft hat, jetzt ohne Rücksicht auf dieses Modell Ursula von der Leyen aus dem Hut zu zaubern. Aber das ist keine Entscheidung, die jetzt schlechter wäre, die jetzt weniger wert wäre. Es ist ein Kompromiss ausgehandelt worden von demokratisch gewählten Staats- und Regierungschefs, 28, die haben ja auch einen Wählerauftrag. Und das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es ist ein demokratischer Prozess, wenn auch ein schwieriger. Und wenn man das jetzt dann als Geschacher bezeichnet, ist eigentlich ja schlimm. Also abgesehen davon, dass das Wort auch noch antisemitisch konnotiert ist. Im Hebräischen heißt das ein dunkles Geschäft. Und wenn man dann sagt, diese Gespräche hätten im Hinterzimmer stattgefunden, dann soll das natürlich auch diskreditierend gemeint sein. Aber wo sollen denn bitteschön Verhandlungen sonst stattfinden? Das passiert eigentlich in jeder Vorstandssitzung so.
Vielen Dank, Alexander Göbel, erstmal bis hierhin. Die Euroskeptiker in der EU sind stark, aber sie sind längst nicht so stark geworden, wie viele vor den EU-Wahlen im Mai befürchtet haben. Wie die Länder miteinander verwoben sind und wie sehr hier noch Kriegsgeschichte nachwirkt, das zeigen wir jetzt an einem ja ein bisschen absurden, aber sehr zivilen Beispiel, nämlich an einem Radweg zwischen Belgien und Deutschland.
Wenn man heute über die Höhen der Eifel radelt, die Ruhe genießt und den Blick über die wunderbar geschwungene Landschaft beiderseits der deutsch-belgischen Grenze schweifen lässt, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, was hier einmal los war. Anfang des 20. Jahrhunderts war hier eine für Deutschland extrem wichtige Bahnstrecke, verband sie doch die Kohlereviere von Aachen mit dem damals deutschen Stahlstandort Elsaß-Lothringen. Auch Teile Belgiens gehörten damals zu Preußen. Mit Ende des Ersten Weltkriegs ist damit aber Schluss. Die gesamte Fennbahnstrecke, also alles, wo einst Schienen lagen, was heute Radweg ist, das alles fällt fast komplett an Belgien und teilt fortan Deutschland. Bis heute.
Diese Exklaven sind ein Witz,
sagt Herbert Ruhland, der Leiter der Abteilung Grenzgeschichte an der Hochschule der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Ich hätte mir selber mal ein Haus angeguckt, das war an der Fennbahn, relativ klein. Das war zwar 5 Kilometer von der belgischen Grenze weg, aber das war Belgien.
Will heißen, Post in dieses Haus mitten in Deutschland geht bis heute offiziell nicht nach Deutschland, sondern nach Belgien. Selbst 98 Jahre nach Unterschrift unter den Versailler Vertrag.
Meine Mutter ist dann angeblich, jeweils wie ihre 3 Kinder geboren worden sind, auf der Tragbare ins Nachbarhaus gebracht worden. Und so habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, sonst wäre ich Belgier.
Lächelt Historiker Ruhland. Nun ist die Geschichte mit der Tragbare und der Schwangeren schon einiges her, aber die Probleme, sie bleiben im Grundsatz, selbst 2017 in der EU. Als vor einigen Jahren die Strecke zum Radweg perfekt ausgebaut wird, merken die Verantwortlichen schnell, das hier ist in Wirklichkeit ein bürokratisches Mammutprojekt zwischen 3 souveränen Staaten, erinnert sich Ostbelgiens Vizeministerpräsidentin Isabel Weikmans.
Das ging also von Fragen, wie muss jetzt der Bau gestaltet werden, welche Genehmigungen muss ich wo anfragen, was darf ich wie machen, weil ich mich auf belgischem Territorium befinde, aber eigentlich als Enklave in Deutschland bin sozusagen.
Und so kam es fast zu einer diplomatischen Krise, weil ein belgischer Tankwagen belgisches Benzin neben der belgischen Fennbahnstrecke in einen belgischen Bagger füllte. Der Bagger stand aber eben am Fuß der Strecke und damit schon ein paar Meter in Deutschland. Eigentlich wäre damit zollfällig gewesen, ja sogar in der EU. Wer heute auf der Strecke unterwegs ist, merkt kaum noch etwas von all dem Streit. Einem Ausflug auf der 125 Kilometer langen, traumhaften Fennbahn von Aachen nach Luxemburg steht also eigentlich nichts mehr entgegen. Nicht einmal unüberbrückbare Steigungen, denn der Asphalt schlängelt sich äußerst gemächlich die Höhen der Eifel hinauf. Weil es sonst früher die Züge nicht nach oben geschafft hätten, sind die Steigungen auf maximal 2% begrenzt.
Tja, und das hört sich doch ausgesprochen human an. Malte Pieper war das über Vergangenheit und Gegenwart der im Radverkehr sehr völkerverbindenden Fennbahn. Und jetzt nähern wir uns noch einmal Brüssel, nicht dem Europaviertel mit seinen Glas- und Betonbauten, sondern der Stadt der Einheimischen. Der Schriftsteller Koen Peters, Jahrgang 1959, porträtiert die Stadt mitsamt ihrer Einwohner so.
O Brüssel! Stadt des guten Lebens. Wo könnte man besser aufgehoben sein? Stadt 1 Million gutmütiger Trotteln, Trittbrettfahrern und Bürgermeistern ohne Hirn. Stadt der Händler, Amateure und Organisatoren. Stadt der grinsenden Bürger, die keinen großen Aufwand mögen. Die Einheimischen von Brüssel sind weder tapfer noch kriegssüchtig. Sie jubeln ihren Besatzern heißblütig zu und betrügen sie danach. Ici, on n'est pas sérieux. Am Tage vor den Wahlen entscheiden sie sich, für wen sie stimmen. Das bedeutet, für ihr Portemonnaie. Zu Recht, was würden Sie denn tun? Aber in Ihrem Herzen und im Café sind Sie Kommunisten. Hier wurde der Kommunismus geboren. Hier schrieb Marx sein Manifest. Schon immer war diese Stadt ein Zufluchtsort für Flüchtlinge und Operettenschreiber. Rimbaud, Verlaine, Baudelaire und tausende anonyme Fremde kamen hierher. Hier schrieb Multatuli Max Havelaar und Victor Hugo seinen L'Homme qui rit. Sogar der einfache Bürger Nescio besuchte Brüssel im Oktober 1950 und beschrieb in seinem Tagebuch die Stadt mit ihrem funkelnden Kopfsteinpflaster, ihren Palästen, Ministerien, Parkanlagen, Statuen, Säulen, Fontänen, Steintreppen, Mauern mit riesigen Steintöpfen und Flachbögen. So beschrieben scheint Brüssel doch eine Stadt angewandter Kunst zu sein. Und ja, manchmal ähnelt Brüssel wirklich einem zierlichen Urwald aus dem 18., 19. und dem 20. Jahrhundert. Alles war oder ist noch hier. Es ist eine Stadt der neueren Zeiten. Eklektizismus, Art Nouveau, Zwischenkriegszeit oder die sympathische Hässlichkeit der 60er Jahre. Das Leben ist eine fließende Linie. Brüssel ist ein freundlich hallender Pavillon, ein königlicher Wintergarten, in dem wir die Kanarienvögel sind. Diese Stadt ist unser Selbstporträt.
Diese Stadt ist unser Selbstporträt, sagt der flämische Schriftsteller Koen Peters. Nun ist ein solches Porträt immer auch der Zeit unterworfen. Alexander Göbel, ARD-Korrespondent in Brüssel. Wie würden Sie denn das Lebensgefühl in dieser Stadt heute beschreiben?
Also, soweit ich das jetzt beurteilen kann, und das kann ich, glaube ich, das ist Lebensgefühl irgendwie wie Frankfurt. Also ich meine das jetzt nicht wie das Bankenviertel, eher Nordend Gallus oder ja, ein bisschen ist auch Rheinland dabei. Also Köln oder Bonn würde vielleicht passen. Das Ganze ist aber natürlich sehr viel polyglotter. Das ist vielsprachig gepaart natürlich mit dieser Weltläufigkeit, Internationalität. Klar, es sind alleine wegen der Europäischen Union ja schon viele Nationen hier. Aber das ganze Weltflair erklärt sich auch aus der Kolonialzeit natürlich. Seitdem gibt es ja starke Verbindungen nach Afrika, nach Südostasien. Irgendwie ist Brüssel auch ein bisschen wie Paris, aber eben auf dem Boden geblieben. Und ein Kollege von mir hat das mal ganz nett gesagt, Brüssel ist sowas wie die kleine, coolere Schwester von Paris, mit der man am Wochenende gerne abhängt. Da ist was dran, finde ich, schon nach einigen Wochen hier. Ich finde es sehr entspannt, wenn man das Europaviertel verlässt, dann sind die Brüsseler wirklich Genießer. Es gibt Restaurants in Sternequalität, Bars an allen Ecken und die Brüsseler sind auch sehr, sehr stolz darauf.
Ja, und es gibt auch das schicke Brüssel, was mir gar nicht so klar war. Brüssel ist auch eine Modestadt.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele junge Modedesignerinnen und Designer, die sich hier niedergelassen haben und die auch, natürlich ist das in Deutschland vielleicht nicht so bekannt oder nur unter ganz Eingeweihten, aber es ist wirklich eine Stadt, die ihren Ruf nicht nur auf ja den üblichen Klischees wie Bier und Fritten und Waffeln aufbaut, sondern eben auch auf ja eine ganz avantgardistischen Mode. Interessanterweise haben sich da sehr viele junge Leute in einem Viertel niedergelassen, das an Molenbeek, an den eher schwierigen Bezirk grenzt. Und diese Rue Antoine Dansart, also ich kann nur jedem empfehlen, da mal durchzugehen und vielleicht auch mal ins ein oder andere Schaufenster reinzugucken. Es ist wirklich ja, abgefahren im wahrsten Sinne. Also da muss man sich nicht hinter der Pariser Haute Couture verstecken teilweise. Es ist nur eine ganze Menge handfester, es ist pragmatischer, es ist einfach direkter alles. Und macht einen großen Charme aus, auf jeden Fall.
Ja, und Sie haben schon angesprochen, da sind die unterschiedlichen Stadtviertel auch sehr eng nebeneinander. Neben dem schicken Brüssel gibt es auch die Stadt der Einwanderer, zum Teil aus den ehemaligen Kolonien. Wie lebt es sich denn dort?
Ja, das stimmt. Das sind natürlich Viertel wie Anderlecht, Skarbek, das ist das Viertel, in dem Jacques Brel geboren wurde, der große Chansonnier, oder eben auch Molenbeek im Westen. Das ist leider in Verruf geraten, weil da ja islamistische Attentäter der Anschläge von Paris gewohnt haben. Das sind Viertel mit dem größten Anteil an Immigranten. Und leider nicht nur belgische Medien schreiben, dass Molenbeek zum Beispiel die Hauptstadt des europäischen Terrors sei. Mhm. Das ist fatal gefährlich, finde ich, weil Molenbeek ein Profil hat wie jedes andere Migrantenviertel in Europa auch. Der Rest der Gesellschaft hat natürlich Angst, wenn in Molenbeek viele Muslime und auch verschleierte Frauen herumlaufen. Aber diese Menschen haben eben oft auch keine Wahl. Die bekommen anderswo keine Wohnung, werden auch oft ausgeschlossen. Gleichzeitig ist aber Molenbeek kein Ghetto, dass man da, wo man nicht rein kann. Man kann da rein. Und es gibt, also meine Erfahrung, einige Banlieues von Paris, die viel stärker noch vom Rest der Gesellschaft abgeschnitten sind als zum Beispiel dieses Viertel. Und wie gesagt, Molenbeek entlang des Kanals gilt als hip, Stichwort Restaurants mit den Moules frites, aber eben auch diese junge Modedesigner-Szene.
Ja, aber Molenbeek, wie gesagt, hat einen ganz schlechten Ruf nach den terroristischen Anschlägen von Paris 2015 und Brüssel 2016. Die Drahtzieher kamen aus Molenbeek und viele Menschen, also 30 junge Leute, sind auch zum IS nach Syrien gegangen. Wie hat denn der belgische Staat darauf reagiert? Also hat Molenbeek besondere Hilfe bekommen für die Infrastruktur oder also überhaupt irgendetwas, das Menschen dort die Möglichkeit gibt, ja eine Zukunft zu sehen, anders als im radikalen Islam beispielsweise?
Ja, es ist ein bisschen schwierig mit der Unterstützung für einzelne Viertel, weil die Kommune oder die Stadt Brüssel ja 19 verschiedene Distrikte hat mit 19 verschiedenen Bürgermeistern. Einer davon ist eben Molenbeek. Und da ist es mit dem Geldtransfer nicht so ganz einfach. Aber die Stadt oder dieses Viertel vielmehr, Molenbeek, dieser Bezirk hat es auf jeden Fall geschafft. Zumindest ist das die Wahrnehmung der Menschen dort. Auch durch Integrationsmaßnahmen, durch sehr viele soziale Einrichtungen, die geschaffen worden sind, durch Kultureinrichtungen, die für junge Leute geschaffen worden sind, da ein bisschen auch von diesem Trauma wegzukommen. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Menschen, die von den Attentaten betroffen sind, traumatisiert sind, sondern eben die Menschen, aus deren Mitte sozusagen diese Attentäter kamen. Und das hat natürlich auch bei den Moscheen zu einer größeren Transparenz geführt. Insgesamt wird da eine ganze Menge getan, aber ich habe schon den Eindruck, dass es immer noch eine unsichtbare Grenze sozusagen gibt zwischen dem einen Brüssel und dem anderen Brüssel, was eben sich in Molenbeek jeden Tag zeigt.
Wie ist das mit der Chancengleichheit, wenn man eine Adresse in Molenbeek hat und Ausbildungsplatz oder einen Job sucht?
Schwierig. Also ich habe von einigen jungen Leuten auch gehört, die ihre eigentliche Herkunft nicht preisgeben, um nicht sofort in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Tragischerweise, wie gesagt, bekommen die auch anderswo keine Wohnung, werden auch oft ausgeschlossen. Wenn es heißt, aha, Molenbeek, dann spielt sich eben gleich dieser Film ab, IS und so weiter. Und das ist wirklich ein großes Stigma für viele Menschen.
Alexander Göbel, erst einmal bis hierhin. Urteile und Vorurteile. Wir haben jetzt ein sehr schönes bzw. ein sehr hässliches historisches Beispiel dafür. Der Reiseschriftsteller Georg Forster besuchte nämlich nach seiner Weltumsegelung mit James Cook auch einmal Brüssel. Was er zur Stadt und ihren Einwohnern zu sagen hatte, erschien 1790 in seinen Ansichten vom Niederrhein. Ja, und schmeichelhaft war es nicht.
Die große Masse des Volks in Brüssel ist, soviel ich nach dem Haufen urteilen kann, der sich in den Straßen sehen lässt, nichts weniger als eine schöne Rasse. Sei es verderbte Lebensart, Eigenheit des hiesigen Bodens oder Einwirkung der Verfassung und anderer zu wenig bekannter Umstände, aber gewiss ist es, dass das gemeine Volk eher unter als über der mittleren Statur gerechnet werden muss. Besonders ist dies an dem anderen Geschlechte auffallend sichtbar, das überdies noch im Verhältnis des Körpers kurze Arme und Beine hat. Ihre Gesichtszüge kann man nicht eigentlich hässlich nennen, allein bei einer ziemlich regelmäßigen Bildung ist etwas Schlaffes und Grobfleischiges zugleich bemerklich, welches das physiognostische Urteil von gutmütiger Schwäche und uninteressanter Leere nach sich zieht. Jene schönen, vollwangigen Gesichter mit hoher Stirne und schön gebogener Nase, mit Feuer im großen Auge, starken Augenbrauen und scharf geschnittenem, weitem Munde, die uns im Limburgischen und selbst noch in dem an Lüttich grenzenden Tirlement gefielen, sahen wir hier nicht wieder. Es scheint, als hätte auf dem niederländischen Grunde der französische Firnis die Züge nur mehr verwischt, nicht charakteristischer gemacht.
Der Reiseschriftsteller Georg Forster am Ende des 18. Jahrhunderts über die Einwohner von Brüssel. Reisen zementiert eben manchmal auch nur die eigenen Ressentiments. Kennen wir ja. Und kennen auch die Belgier. Stichwort Kolonialismus. Bis vor 6 Jahren konnte man in Brüssel ins alte Afrika-Museum gehen. Das war das letzte Kolonialmuseum seiner Art. Dann war es 5 Jahre lang geschlossen. Letztes Jahr wurde es wieder eröffnet. Alexander Göbel, bevor wir über das neue Museum sprechen, Sie haben auch das alte gesehen. Wie hat man sich so ein Kolonialmuseum alter Art vorzustellen?
Ja, das war ein Museum, was stand für den völlig glorifizierten Horror der belgischen Kolonialherrschaft, vor allem im Kongo. Es gab ja die Berliner Afrika-Konferenz 1884-85. Da wurde das Kongo-Flussbecken zu einem Freihandelsgebiet erklärt. Das sollte allen Europäern offenstehen. Und der belgische König Leopold II., der hat die Gunst der Stunde genutzt, um sich da als vermeintlicher Wohltäter anzubieten. Er hat sich das Gebiet als Privatbesitz einverleibt. Und während seiner Herrschaft sind schätzungsweise die Hälfte der damals 20 Millionen Einwohner des heutigen Kongo, also der Demokratischen Republik Kongo, während dieser belgischen Eroberung als Sklaven gestorben. Manche wurden ermordet, ganze Bevölkerungen wurden zur Zwangsarbeit deportiert. Und es gibt eben, die Bilder kennen wahrscheinlich sehr viele, diese unerträglichen Fotos und auch Dokumente von Kongolesen, deren Hände abgehackt wurden, wenn sie in den neu eingerichteten Plantagen zum Beispiel nicht genug Kautschuk geerntet haben. Und dieses alte Musée Royal d'Afrique Centrale, das ist in Tervuren vor den Toren von Brüssel, das war eine Kolonialsammlung, die genau das zeigen sollte. 1897 eröffnet, nach der Weltausstellung, nur zu dem Zweck, dass Leopold II. Zeigen wollte, wie reich seine Kolonie ist. Und das ist lange geschlossen gewesen, renoviert worden. Und jetzt soll es sozusagen den Kongo an sich feiern.
Das heißt, es war ein Kolonialmuseum mit Triumphgeschichte des Kolonialherrn. Genau. Jetzt, wie gesagt, das neue Afrika-Museum. Das soll ein sehr schönes Museum sein.
Ja, auf jeden Fall. Also zu diesem gigantischen Gebäude, was auch weiterhin erhalten ist. Es ist sozusagen entkernt worden. Es hat einen ganz modernen neuen Eingang bekommen. Also man geht durch ein hypermodernes neues Gebäude aus Glas und Stahl praktisch in den Keller, geht unterirdisch in diesen alten Bau hinein, nähert sich dann praktisch Afrika auf einem langen Weg. Und das ist ein sehr ambitionierter Versuch auf jeden Fall. Ja, da jetzt Afrika auf eine andere Art und Weise zu zeigen, mit diesen hellen und auch dunklen Seiten und ein bisschen mehr Dialektik da reinzubringen. Es heißt eben auch jetzt ganz bewusst Africa Museum und nicht mehr Kolonialmuseum oder Musée Royal d'Afrique, wie es früher hieß.
Ja, die afrikanische Perspektive soll es verdeutlichen. Wie macht es das denn? Also schafft es das?
Tja, also die Kuratoren, die haben da einen Spagat versucht. Ich fand das sehr interessant zu vergleichen, wie es früher aussieht, wie es jetzt aussieht. Es ist immer noch ein Museum zum Anfassen, auch wenn es komisch klingt. Es ist als Familienmuseum auch gedacht. Kinder können da afrikanische Musikinstrumente spielen. Es gibt lebensgroße Replika von Elefanten, Löwen, Gorillas und so weiter. Es gibt da auch Exponate von den frühen Abenteurern. Die sind als Forscher hingegangen, haben natürlich eine Menge geplündert. Parallel dazu wird viel über Gesellschaft und Politik und Geschichte auch erzählt. Und es ist eben noch dazu ein Kunstmuseum mit einer wirklich unfassbaren Sammlung an Masken, Kultgegenständen. Es ist ja schon auch zu früheren Zeiten die größte Sammlung von kongolesischen Kunstgegenständen auf der Welt gewesen. Und jetzt kommt eben noch die Gegenwartskunst des Kongo dazu. Früher gab es da nur diese Gegenstände ohne jede Erklärung, ganz rausgerissen aus dem Kontext. Jetzt kommt dieser Kontext dazu. Und spannend finde ich schon diese Gegenüberstellung von, sagen wir mal, neuer Kreativität mit dieser alten belgischen Sammelleidenschaft. Also es gibt da wirklich auch eingelegte Schlangenbabys in Alkohol, die man sich da angucken kann aus dem 19. Jahrhundert. Ob das wirklich sein muss, ist wirklich Geschmackssache. Aber diese ganzen Sachen mit Videofilmen von diesen Ritualen, die es natürlich auch gibt aus dieser Zeit noch, also nicht Videofilme, aber alte Filme, die auf Video gebannt sind, das ist wirklich eine ganz neue Mischung und natürlich ein Widerspruch, alles zusammen. Aber für mich ist es letztlich logisch, dass dieser Versuch in diesem alten Gebäude eigentlich grandios scheitern muss. Aber vielleicht gehört das Scheitern auch dazu. Unbedingt hingehen, weil für mich macht genau dieser Widerspruch das aus. Für mich ist das auch ein Zeichen für diese Reibung, für diese schwierige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit Erinnerungskultur. Gerade als Deutscher ist es extrem spannend, sich anzuschauen, wie die Belgier damit umgehen.
Ja, Perspektive zeigen ist schon gut. Die afrikanischen Staaten fordern aber auch die Rückgabe vieler Kunstgegenstände, die in Zeiten des Kolonialismus gestohlen wurden. Ich habe mal so ein bisschen auf den Seiten des Afrika-Museums herumgestöbert. Da habe ich nichts dazu gefunden, also zu Provenienzforschung oder zu Verhandlungen, welche Kunstgegenstände womöglich ja wieder an ihren angestammten Ort gehen sollten.
Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Bezeichnend fand ich, dass bei der Neueröffnung dieses Museums, das war 8. Dezember 2018, dass sogar Belgiens heutiger König, Philipp, ist eigentlich ein direkter Nachkomme von Leopold II., dass der nicht gekommen ist. Offizielle Begründung des Palastes war damals, es werde ja immer noch über die Frage der Restitution, also der Rückgabe kongolesischer Kunst in die Heimat geschritten. Und der König vermeidet offenbar Präsenz, wenn Fragen noch offen sind. Ich finde, lässt sehr tief blicken. Und diese Direktion des Museums, die steckt sozusagen mitten in dieser Debatte, die von zwei Seiten geführt wird. Es gibt die intellektuelle Seite, vor allem Afrikanerinnen, Afrikaner, die sagen, das Museum beansprucht da immer noch so die Diskurshoheit über Afrika. Mhm. Es gibt aber eben auch Belgier mit Kolonialvergangenheit. Es gibt ja sehr viele Belgier, die lange im Kongo gelebt haben, auch vor und nach der Unabhängigkeit in den 60er Jahren, die auch da in den Kupferminen gearbeitet haben. Viele sind auch extrem reich geworden. Denen geht jetzt diese Erneuerung des Museums schon viel zu weit.
Wie wird denn überhaupt mit der kolonialen Vergangenheit umgegangen? Also die belgische Herrschaft, Sie haben das eben schon angesagt, im Kongo gilt als absolute Schreckensherrschaft. Wird da eine Aufarbeitung versucht?
Ich denke schon, dass die versucht wird. Also es gibt einen Historiker, der hier öfter von sich reden macht, Jean-Luc Verlut. Wenn man die kongolesische Geschichte moralisch beurteilen will, sagt der, wäre es nur zwangsläufig, die gesamte Geschichte zu beurteilen, ob eben präkolonial, also vor der Kolonialzeit, während der Kolonialzeit oder eben danach. Aber er fragt, auf das Museum bezogen jetzt, ist es die Rolle eines Museums, da ein Tribunal zu spielen? Und an dieser Frage zeigt sich auch schon, wie Belgien insgesamt damit umgeht. Man ist sich einfach nicht klar, man hat ein Problem mit dieser Vergangenheit, will sie natürlich in der Masse der Exponate in diesem Museum jetzt auch ein bisschen verstecken. Das fand ich auch ganz absurd, dass das Museum einen so erschlägt mit ganz vielen Exponaten, Dingen, die man dort lesen, sehen kann. Man wird erschlagen mit Informationen. Und dabei geht eben die Aufarbeitung verloren. Das ist wirklich eine ganz absurde, eine Art schwarzes Loch wirklich. Also diese Vergangenheitsbewältigung ist keinesfalls abgeschlossen.
Dann verlassen wir jetzt in dem Moment mal die Vergangenheit, sehen uns die Gegenwart an. Brüssel als Hauptstadt der EU. Sie waren auch Afrika-Korrespondent der ARD. Wie geht denn die EU heute mit Afrika um, in den Handelsbeziehungen zum Beispiel?
Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil man sich auch klar machen muss, diese Fluchtursachen, die ja die Europäische Union, Bundesrepublik auch, aber vor allem die EU bekämpfen möchte, werden teilweise durch die EU selbst geschaffen. Also ein Beispiel, das ich mir sehr intensiv angeschaut habe, das ist die Geflügelwirtschaft in Ghana in Westafrika. Ghana importiert im Jahr fast 300.000 Tonnen Hühnchenfleisch, vor allem aus Brasilien, USA und der EU. Und das hat dazu geführt, dass das heimische Huhn in Ghana, das ist eigentlich ein ganz normaler, intakter Markt gewesen, überhaupt keine Chance mehr hat. Die Preise sind zu hoch, die sind nicht konkurrenzfähig, kann auch nicht in der Qualität hergestellt werden. Und Ghanas Geflügelindustrie ist durch wirklich ungehemmte Importe so gut wie am Ende. Und die Frage, wie konnte es so weit kommen? Früher hat Ghana mal Geflügel aus dem Ausland gebraucht, weil es da eine große Dürre gab. Dann hat man aber nach den ersten Importen versäumt, auch seine eigene Geflügelwirtschaft aufzubauen. In der Zeit ist aber dann die EU stark gewachsen, was das Thema Agrarsubventionen auch angeht. Dann gab es eine europäische, eine insgesamt industrieorientierte ausländische Fleischindustrie. Und das hat eben dann dazu geführt, dass das ghanaische Huhn, also durch die Fleischexporte, überhaupt eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Der Preisverfall kam dazu. Es gibt eben keine Exportsubventionen mehr mittlerweile. Die sind natürlich abgeschafft, ganz wichtig. Aber diese millionenschweren staatlichen Beihilfen, das kann man sich ja auch anschauen. Das Thema Agrar ist ein Riesenthema hier mit unheimlich viel Geld, was da eine Rolle spielt. Für Futtermittel wie Soja zum Beispiel, das ist eine effiziente Massenproduktion, die das Geflügel aus den Industrienationen so unschlagbar günstig macht.
Und dann den heimischen Markt.
Genau, den heimischen Markt zerstört. Die Folgen sind, es gibt eben auch dann ghanaische Geflügelfarmer, die einfach zusammenpacken und gehen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Welthandel, zwischen europäischem Handel und Fluchtursachen.
Danke, Alexander Göbel. Der Tag auf Weltreise heute in Belgien. Es scheint jede Menge Museen zu geben in Belgien. Über das Afrika-Museum haben wir schon gesprochen. Ein weiteres, deutlich weniger umstrittenes, steht in Antwerpen. Die Hafenstadt hat es 2011 gleich in die Nähe des Hafens gebaut. Das Museum aan de Stroom, das Maas, ein weiterer Besuchermagnet in dieser an Attraktionen nicht eben armen Stadt. Und genau dahin nimmt uns jetzt Christoph Prössl mit.
In der Eingangshalle des Museums steht Marika mit ihrem Freund. Die beiden sind aus Rotterdam gekommen, um sich Antwerpen anzuschauen und natürlich die Attraktion in Antwerpen, das Maas.
Ja, wir sind hier erst ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren. Das ist ein tolles Viertel.
Nun steht Marika mit dem Museumsprospekt in der Hand da. Sie und ihr Freund haben keine Eile und wollen alles sehen. Das Schaudepot mit alten historischen Gemälden, mit Knochenfunden aus dem 9. Jahrhundert und Kunsthandwerk aus über 1000 Jahren Antwerpener Geschichte. Und natürlich die ständige Bildsammlung mit den berühmten flämischen Malern Rubens und Van Dyck. Marika ist ganz beeindruckt vom Gebäude.
Das Gebäude ist auch so schön mit den hohen, geschwungenen Fenstern. Das sieht toll aus.
Die Glasfassade zwischen dem roten Sandstein erinnert an Wellen.
Hausherr im Maas ist Karl de Pau. Er hält nicht viel von verstaubten Museen. De Pau ordnet seine bunte Mischung aus Stadtmuseum und Kunstsammlung immer wieder neu und lässt auch Schüler Teile der Ausstellung gestalten. Er will ein Museum für alle. Keine elitäre Kunstsammlung, kein geschlossenes Archiv. Der Blick im 6. Stock auf den nahegelegenen Hafen ist gigantisch. Besonders dann, wenn sich die Sonne im Wasser spiegelt, auf riesige Kräne und große Schiffe.
Wir stehen jetzt im 6. Stock und wenn man hier rausschaut, dann sehen wir unser größtes Ausstellungsstück, den Hafen. Hier auf diesem Stockwerk ist jetzt auch unsere Ausstellung zum Hafen.
Die Hafen, datgene wat u buiten hebt gezien.
Im Ausstellungsraum sind alte Modelle von Segel- und Containerschiffen zu bewundern. Es geht aber auch um deren Fracht, um Kaffee und Kakaobohnen, Elfenbein und Erze. In Antwerpen wurde in den vergangenen Jahrhunderten alles gehandelt, was Geld einbrachte. Alte Fotos und historische Filmaufnahmen veranschaulichen das Hafenleben von früher.
Antwerpen ist ein Ort, wo über Jahrhunderte hinweg Menschen, Güter und Ideen angewiehert worden sind. Uns geht es darum, die Geschichten davon zu erzählen. Unser Museum soll ein Geschichtenturm sein.
Das Museum vermittelt diese Geschichten anhand von Dokumenten, zum Beispiel aus der Kolonialzeit. Damals war Antwerpen der Hafen, über den die Rohstoffe aus dem Kongo nach Belgien kamen.
Het Museum aan de Stroom heeft, denk ik, een hele duidelijke missie.
Uns ist eines ganz wichtig. Es geht hier um die Geschichten, die zeigen, wie die kleine Stadt Antwerpen mit der Welt verbunden ist. Der Hafen und die Schelde spielen da natürlich eine große Rolle.
Der Blick vom Dach des Museums auf die 500.000 Einwohnerstadt ist beeindruckend. Der Hafen auf der einen Seite, die Altstadt nur wenige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite. Die Gildehäuser in der Altstadt ragen heraus, besonders der weißstrahlende Turm der gotischen Kathedrale zur Lieben Frau aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die Aussichtsplattform des Museums ist bis nachts geöffnet, so wie auch das großzügige Treppenhaus des Museums, durch dessen Fensterfassade aus jedem Stockwerk ein anderes Antwerpen zu sehen ist.
Das Maas in Antwerpen mit einer sehenswerten Innen- und Außenansicht. Ja, und damit stürzen wir zurück nach Brüssel und zu einem Problem, das nicht auf Brüssel beschränkt ist, das wir bisher aber noch gar nicht angesprochen haben. Ein Text des belgischen Schriftstellers und Essayisten Geert van Istendaal.
Die Franzosen haben unsere Gebiete ein Vierteljahrhundert besetzt gehalten. Sie haben den Menschen eingeschärft, dass alles, was von Amts wegen sei, in Französisch sein sollte, sonst bekäme man nur Schwierigkeiten. Sie haben den Leuten eingeschärft, dass das Brabantische, die Sprache des einfachen Mannes in Brüssel, überhaupt keinen Wert hätte, für den Hausgebrauch geeignet, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei. Trotz der erdrückenden Militär- und Verwaltungsmacht, trotz des Ruhmes der französischen Kultur, ist es ihnen doch nicht ganz gelungen. Nach der Niederlage Napoleons in Leipzig im Jahre 1813 richteten die Zunftvorsteher Brüssels eine Bittschrift an ihren neuen Fürsten Wilhelm I. Sie ersuchten ergebenst um die Wiederherstellung der Rechte der alten Sprache, des Flämischen, des Niederländischen. Wilhelm verleibt den nördlichen Teil Südbrabants, also jenen Teil, welcher niederländische Dialekte spricht, also auch Brüssel, dem niederländischen Sprachraum ein. Mehr als 95% der Menschen sprachen dort Brabantisch, also Niederländisch. Und in der Stadt Brüssel sprachen bestimmt 85% der Menschen das gleiche Brabantisch.
85% der Brüsseler sprachen also Niederländisch. Das war 1813 und das ist lange her. Alexander Göbel in Brüssel. Welche Rolle spielt das Flämische denn heute in der belgischen Hauptstadt?
Eigentlich keine, in der Praxis zumindest, keine größere als damals. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, Niederländisch, Flämisch rund 15%, Französisch wie damals, mittlerweile in Brüssel auch wieder 85%. Also offiziell ist Brüssel natürlich zweisprachig. Die meisten Flamen können in der Regel problemlos zwischen zwei Sprachen hin und her wechseln, aber es geht immer um diese kulturelle Spannung, die auch spürbar ist. Die ist unterschwellig, aber sie ist da. Man versucht da auch beiden Sprachen wirklich entgegenzukommen. Jede U-Bahn-Station hat zum Beispiel den Namen in zwei Sprachen. Die werden auch zweisprachig angesagt. Alle offiziellen Schriftstücke werden aufwendig und auch sehr kostenintensiv auf Niederländisch und Französisch herausgebracht. Man ist darauf bedacht, wirklich da einen Ausgleich zu schaffen. Aber de facto ist Französisch mittlerweile die stärkere Sprache.
Ja, Niederländisch oder Französisch angesprochen ist damit auch der Konflikt zwischen Flamen und Wallonen. Von dem hat man hierzulande lange nichts gehört. Jetzt könnte aber wieder virulent werden. Die Nationalkonservativen verlangen die Konföderation. Was genau wollen sie eigentlich?
Ja, also diese Parlamentswahl in Belgien, da hat sich die Spaltung zwischen Flamen und Wallonen weiter verstärkt. Dieser flämischsprachige Landesteil ist da politisch stark nach rechts gerückt, der Frankophone nach links. Und größter Gewinner der Wahl ist diese flämische rechtsextreme Partei Vlaams Belang. Die haben 18 Sitze bekommen. Diese flämischen Nationalisten, die wirklich eine Art Republik Flandern wollen, die haben 8 Sitze verloren, bleiben aber stärkste Kraft. Es gibt eine ganze Menge andere Parteien, das würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Es gibt ein extrem zersplittertes Parlament. Und da ist eben eine regierungsfähige Mehrheit schwer zu finden. Und Grund dafür ist eben, dass auch dieser Kulturkampf sich da auf die Parteien, auf die verschiedenen Interessen von zum Beispiel flämischen Nationalisten oder von wallonischen, sagen wir mal, Unionisten auch niederschlägt. Das hat alles was mit der föderalen Struktur auch dieses Königreichs zu tun. Die Wahlen in Belgien immer ein bisschen unübersichtlicher macht als in anderen europäischen Ländern. Und dieser Konflikt prägt die Flamen im Norden und die französischsprachigen Wallonen im Süden. Das ist auf dem Wahlzettel eben schon auch der Fall. Es gibt keine Partei, die sowohl in Flandern als auch in der Wallonie antritt. Es gibt eben von Christ- und Sozialdemokraten, von Liberalen, Grünen und den anderen Gruppierungen jeweils zwei voneinander unabhängige Parteien. Manchmal sogar noch eine dritte für die deutschsprachige Minderheit auch in Ostbelgien. Und das macht das Ganze eben zu einem extrem schwer zu regierenden Land.
Aber vielleicht versuchen Sie es uns noch mal zu erklären, diesen Konflikt. Also da sind zwei Bevölkerungsteile, haben eine unterschiedliche sprachliche Vergangenheit und Gegenwart. Aber welche Probleme liegen dem denn zugrunde? Gibt es da Unterschiede in der wirtschaftlichen Prosperität zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also es sind Parallelgesellschaften, die sich entwickelt haben aus der Geschichte. Flamen und Wallonen, die haben eigentlich immer schon verschiedene Schulen gehabt. Auch die Chancen auf Arbeit, auf Jobs sind im eigenen Kulturkreis immer noch besser als im anderen. Das war immer schon so. Man arrangiert sich natürlich in diesem berühmten Compromis Belge, also in diesem Kompromiss, auch wenn Flamen und Wallonen natürlich überzeugt davon sind, vom Straßenbau in ihrem Bereich bis hin zum Fußballclub. Wir sind eigentlich die besseren Belgier. Das ist schon ein bisschen ein Kulturkampf, den man da keinesfalls belächeln oder unterschätzen sollte. Da verstehen die überhaupt keinen Spaß, wenn man das Thema abtut. Aber natürlich ab und zu schüttelt man schon den Kopf, zum Beispiel auch über unterschiedliches Tempolimit auf Landstraßen in Flandern oder in der Wallonie. Das ist nämlich nicht einheitlich.
Jetzt existiert dieses Belgien ja seit 1830 und dieser Konflikt existiert eigentlich auch schon genauso lange. Da haben die EU-Institutionen ja direkt vor der Haustür ein Beispiel dafür, wie man auch mit ungelösten Konflikten irgendwie klarkommt. Gutes Beispiel?
Eigentlich schon. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen ironisch manchmal, dass dieses Tauziehen um Demokratie in Europa sich in so einem Ort auch abspielt wie eben Brüssel oder in so einem Land abspielt wie Belgien sozusagen, wenn man jetzt Brüssel mal als europäische Hauptstadt in Anführungszeichen sehen würde. Und das ist schon halt spannend, was sich da im Kleinen und auch im Großen, im Mikro- und im Makrobereich abspielt. Wirtschaftsgemeinschaft, Friedensgemeinschaft, das sollte ein Staat ja eigentlich auch sein. Auch das Denken in diesen rein nationalstaatlichen Kategorien ist hochproblematisch. Das sehen wir im Tauziehen um die Macht in der Kommission jetzt im Großen. Mhm. Aber wir sehen es eben auch in der Macht, in dieser Debatte darum, wann haben wir eigentlich endlich mal wieder eine Regierung in Belgien. Das heißt, es gibt da so eine Wechselwirkung, das finde ich irgendwie ganz spannend. Also die natürlich nicht zusammenhängt, aber das im Kleinen und im Großen zu beobachten, finde ich schon sehr, sehr spannend. Und beides ist irgendwie auch ein Standpunkt, ein sehr politischer Standpunkt.
Damit vielen Dank an Alexander Göbel, ARD-Korrespondent in Brüssel, der uns durch diese Sendung begleitet hat. Und wir haben über viele Probleme gesprochen, belgische, europäische. Vielleicht liegt ja auch die Lösung in Belgien. Im südbelgischen Binche gibt es nämlich Fortschritt und Gemeinsamkeit in Trippelschritten. Das zwar nur im Karneval, aber immerhin.
Hier ist alles ganz anders. Hier marschieren keine Funkenmariechen. Dieser Karneval ist auch nicht schunkelbar. Hier wird nur vorwärts getrippelt, ganz langsam.
Oui, effectivement. Tous les ans, ça marche très bien.
Das funktioniert jedes Jahr wunderbar. Geht auch nicht anders. Die Straßen sind weiß und glitschig. Die feuchte Konfettischicht ist 2 Zentimeter dick. Die Konfettischlacht, eine Riesentüte für 1 Euro, gehört ebenso zum Weltkulturerbe wie die Trippelschritte der kugelrunden Männer auf Holzpantinen, der Gilles. 1000 ehrbare Bürger des Städtchens wurden schon am frühen Morgen in ausladende Kostüme in den belgischen Farben gesteckt. Helfer stopften das Hemd mit Stroh aus, da durften ausnahmsweise auch Frauen ran. Mein Freund ist dieses Jahr das erste Mal dabei und das ist aus ihm geworden. Voilà. Ein kugelrundes Männchen, das nur dann vorwärts trippeln darf, wenn die Trommel dazu spielt. Tatsächlich etwas stramm alles, aber wenn es kalt ist, ist es mollig warm hier drin. Das ganze Outfit kostet mindestens 1000 Euro. Hinsetzen verboten, dann verrutscht alles. Trinken bis zum Umfallen strengstens verboten. Das widerspricht dem UNESCO-Weltkulturerbe. Den Karneval gibt es seit mehr als 600 Jahren in der belgischen Provinz Hennegau. Die UNESCO-Auszeichnung seit 2003. Weil alle, wirklich alle mitmachen. Nicht einfach und nicht ganz billig, denn zu allem gehört auch die große Austern- und Champagnersause. Was anderes wird hier nicht getrunken. Straßenpreis für jede Flasche 30 Euro. Die wichtigsten Instrumente, das Akkordeon und die tragbare Drehorgel. Dazu hält sich die ganze Stadt an den Händen und tanzt im Kreis. Natürlich auch wieder im Trippelschritt. Bitte aber nicht schunkeln. Armmuskeltraining nur für die, die an der Orgel drehen. Stundenlang. Das Schönste, was es gibt. Die Fenster auf dem Hauptplatz sind verrammelt mit Holzlatten und Drahtgeflecht. Jetzt geht die Straßenschlacht los. Hier gibt es keine Kamellen und keine Bonbons. Jeder schmeißt mit überreifen Blutorangen. Diejenigen, die besonders viel Champagner-Intus haben, werfen besonders hoch. Deshalb der Fensterschutz. Am Mardi Gras, dem fetten Dienstag, geht es besonders wild zu. Gefeiert wird 3 Tage lang ununterbrochen. Der Karneval verbindet alle und hält die Stadt zusammen. Den seltsamen Rhythmus vergisst man nie. Den Rhythmus des Karnevals von Binche.
Genau, Andreas Mayhoff heißt zum Karneval im belgischen Binche. Das war der Tag auf Weltreise heute in Belgien. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao.